Grüß Gott und herzlich willkommen zur Katechismus-Sendung bei Radio Horeb und bei Radio Maria in Südtirol, sagt Ihnen Monika Barget. Der Katechismus der katholischen Kirche beschäftigt sich nicht nur mit dem Glaubensbekenntnis und den Sakramenten, sondern auch mit dem Leben des Christen in der Welt. Innerhalb des Abschnittes über die 10 Gebote behandelt der Katechismus zum Beispiel auch das Thema Krieg und Frieden. Auf den ersten Blick scheint nicht ganz klar zu sein, was das mit der Kirche zu tun hat. Krieg und Frieden, das klingt nach Politik, das klingt nach militärischen Konferenzen, aber eigentlich nicht nach Kirche. Trotzdem gibt es im deutschen Bundesheer zum Beispiel auch Militärseelsorger, die Soldaten begleiten bei Auslandseinsätzen, aber auch während der Ausbildung. Heute haben wir deshalb zum Thema Krieg und Frieden einen Mitarbeiter der katholischen Militärseelsorge in Deutschland eingeladen. Er arbeitet beim katholischen Militärbischofsamt in Berlin. Das Referat 2, bei dem er tätig ist, ist unter anderem für Ausbildung und Fortbildung der Militärseelsorger zuständig. Er ist dort der Beauftragte für diese Ausbildungen. Ganz herzlich darf ich aus Berlin jetzt Diplom-Theologe Frank-Peter Bitter begrüßen. Grüß Gott, Herr Bitter.
Ja, guten Tag, Frau Barget.
Herr Bitter, dass Christen sich für den Frieden einsetzen sollen, das erscheint irgendwie selbstverständlich. Jesus hat ja gesagt, dass die, die Frieden stiften, selig sind. Allerdings gibt es auch christliche Soldaten und sogar die katholische Militärseelsorge, bei der Sie tätig sind. Christen an der Waffe und Theologen im Heer, wie passt das für Sie zusammen?
Erstmal sind wir als Christen in der Welt stehend und deshalb gibt es auch Soldaten, die Christen sind. Ist übrigens eine alte Tradition. Es gab schon in Legionen des Römischen Reiches, gab es schon erste Christen, die unter anderem sogar den Glauben in die hiesigen Regionen gebracht haben. Man nennt nur die Thebäische Legion. Soldaten als Christ oder Christ als Soldat widerspricht sich nicht mit der christlichen Botschaft, auch nicht des jesuanischen Geistes. Man denke nur an den Hauptmann von Kapharnaum, von dem Jesus sagte, dass er einen solchen Glauben in Juda oder Judäa noch nicht gesehen hätte. Und er war Heide und er war Soldat. Dass Soldaten sich für den Frieden einsetzen, bedeutet, dass sie unter Umständen mit Waffengewalt Konflikte, Gewalttaten verhindern oder auch unterbrechen. Und deshalb ist es auch ein Friedensdienst.
Der katholische Katechismus behandelt die Frage nach Krieg und Frieden in den Abschnitten 2302 bis 2317. In den Nummern 2302 bis 2305 wird zunächst versucht, Krieg und Frieden zu definieren. Dabei kommt ganz besonders zum Ausdruck, dass sowohl Krieg als auch Frieden im Herzen des Menschen beginnen. Friede besteht nicht einfach darin, dass kein Krieg ist, sagt der Katechismus. Wo hört denn für Sie persönlich der Krieg auf und wo beginnt der Friede?
Der Frieden beginnt für mich dort, wo Menschen miteinander friedlich leben können, das heißt ohne Gewalt und Konflikt. Gewalt ist ja auch nicht nur immer mit einer Handlung verbunden, die mit Waffengewalt zu tun hat oder mit körperlicher Gewalt, sondern auch mit verbalen Konflikten, mit verbalen Verletzungen. Also Frieden ist nicht nur auf dem großen Parkett der Politik und der Geschichte zu finden, sondern im Alltäglichen. Wenn ich keinen Frieden selbst mit mir selbst habe, wenn ich im Unreinen bin, also man könnte fast sagen, ich habe Krieg in mir, dann glaube ich auch nicht, dass ich den Frieden weitergeben kann. Der Krieg ist, man sagt auch, ja, die letzte Möglichkeit, um vielleicht Frieden wiederherzustellen. Also Krieg im Kleinen, Frieden im Kleinen fängt bei mir ganz persönlich an, in meiner Umgebung, in meiner Familie, Arbeitsplatz, mit Freunden. Da gibt es immer wieder Krieg und Frieden im Kleinen. Und da gibt es den Krieg und den Frieden im Großen. Sie haben recht, es ist nicht der Frieden, der sagt, wo kein Krieg ist, ist Frieden. Ich denke nicht, denn auch die deutschen Bischöfe haben gesagt, Es reicht nicht nur Frieden, sondern es muss ein gerechter Frieden sein. Die Bischöfe haben dazu im Jahre 2000 ein neues Papier vorgestellt. Gerechter Frieden heißt zum Beispiel, dass gerechter Frieden auch nur dann möglich ist, wenn auch die Güter wirtschaftlich wie sozial gerecht verteilt sind. Dann kann Frieden entstehen. Und es reicht nicht aus, dass wir mit den Zehen bewaffnet uns gegenüberstehen und es fällt kein Schuss. Das ist kein Frieden, das ist kalter Krieg und den hatten wir auch schon mal.
Aus katholischer Sicht ist der irdische Friede ein Abbild und eine Frucht des Friedens Christi, so schreibt der Katechismus in Nummer 2305. Was soll das denn bedeuten?
Für mich bedeutet das ganz persönlich, Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, die Bedingung überhaupt, um jemanden zu lieben oder um Frieden zu haben, bedeutet, dass ich mit mir auch im Reinen bin, dass ich mich selbst in den Spiegel sehen kann und auch Frieden und Liebe geben kann. Und das ist für mich die Frucht, das wird vergessen. Man darf nicht nur immer auf die Mitmenschen schauen, die vielleicht böse sind oder böse scheinen, sondern die Frucht des Friedens ist für mich, dass ich mit mir, mit Gott und den Menschen im Reinen bin und damit auch in einer Weise leben kann, wo gutes Leben auch wirklich gelingt.
Diesen Auftrag der Kirche, Frieden zu stiften, den tragen Sie auch in das Militär. Inwiefern trägt die katholische Militärseelsorge also dazu bei, den Frieden zu wahren? Haben Sie darauf überhaupt einen Einfluss?
Natürlich entscheiden über Krieg und Frieden die Politik, die große Politik, sei es die jeweiligen Staaten und Regierung der Staaten, aber auch die Vereinten Nationen oder andere Organisationen, die sich mit Krieg und Frieden auseinandersetzen. Wir als katholische Militärseelsorge haben als erstes den Auftrag, die Soldaten zu begleiten, auch wenn sie in Kriegsgebiete müssen. Das heißt, wir haben natürlich auch eine ganz bestimmte Sicht von Frieden. Es gibt, wie gesagt, verschiedene Papiere und päpstliche Schreiben. Zum Beispiel jährt sich in diesem Jahr das 50. Mal die Veröffentlichung der ersten großen Friedensenzyklika Pacem in Terris von Johannes 23. Es folgen später noch von Johannes Paul II. Texte dazu. Oder die deutschen Bischöfe haben es runtergebrochen auf uns in Deutschland mit dem Papier Gerechter Frieden. Und das Vorläuferpapier war Gerechtigkeit schafft Frieden. Deshalb gibt es auch eine, was konnte man sagen, eine katholische Friedensethik. Eine Friedensethik, das bedeutet, wie handle ich als Christ, als Kirche im Sinne Jesu, obwohl ich vielleicht auch die Waffen sprechen lassen muss, als Ultima Ratio.
Wir haben hier in Deutschland jetzt ja eine lange Friedenszeit erlebt. Viele der jungen Menschen, die sich dem Militär anschließen, werden vielleicht nie in einen Kriegseinsatz geschickt, Gott sei Dank. Wie bereiten Sie aber Soldaten in so einer Friedenszeit auf einen möglichen Krieg vor?
Die katholische und wie auch die evangelische Militärseelsorge haben den Auftrag vom Staat erhalten, einen sogenannten lebenskundlichen Unterricht durchzuführen. Das bedeutet, in diesen Unterrichten werden vor allen Dingen Themen behandelt im Sinne einer berufsethischen Unterweisung. Berufsethik im Sinne auch zu sagen, wann muss mein Gewissen sprechen? Wann darf ich überhaupt die Waffe auch auf jemanden richten? Also das sind alles Grenzfälle der Ethik, wo es um Leben und Tod geht. Und insofern werden die Soldaten von den Militärseelsorgen darauf in Unterrichten, in Seminaren etc. vorbereitet.
Das persönliche Gewissen ist für die katholische Kirche sehr wichtig. Der Katechismus weist zum Beispiel auch auf die Möglichkeit hin, einen Kampfeinsatz zu verweigern. Haben die vereidigten Soldaten aber überhaupt noch diese Wahlmöglichkeit?
Ja, eindeutig ja. Es gibt die Gewissensfreiheit auch im Grundgesetz. Und die Soldaten können sich auf ihr persönliches Gewissen berufen und sagen, sie können es mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren, dass sie jetzt Dinge tun müssen, von denen sie im Innersten nicht überzeugt sind. Das heißt, sie können sozusagen ihren Wehrdienst auch als vereidigte Soldaten, selbst als Berufssoldaten, verweigern. Dass es danach natürlich auch noch berufsrechtliche Dinge dann zu klären gibt, weil sie dann aus dem Dienst der Soldaten oder nicht mehr diesen Dienst tun können, das ergibt sich von selbst. Aber jeder Soldat hat das Recht, vor seinem Gewissen eben auch den Dienst an der Waffe dann auch noch im Nachhinein zu verweigern.
Viele Menschen glauben ja, dass Christen radikale Pazifisten sind, die militärische Handlungen immer und überall ablehnen. Umso verwunderter ist die Öffentlichkeit dann, wenn ausgerechnet auch christlich motivierte Politiker wie die US-amerikanischen Präsidenten Kriege führen. Und natürlich sind militärische Aktionen immer wieder notwendig, um zum Beispiel Völkermord an schutzlosen Minderheiten zu verhindern. Wie würden Sie denn eine richtige, eine christliche Einstellung zum Krieg beschreiben?
Also erst einmal ist Krieg immer das größte Übel, was die Menschheit widerfahren kann. Das Unschuldige, dass ganze Landstriche zerstört werden. Aber es gibt Situationen, wo die Politik und vielleicht auch das Gewissen dazu aufruft, mit Gewalt diesen Konflikt zu beenden oder zu unterbrechen. Dass jetzt die amerikanischen Präsidenten vielleicht noch auf dem Flugzeugträger, noch ein Gebet sprechen, das ist eine Mentalitätsfrage. Grundsätzlich ist aber zu sagen, es bedarf immer auch eines politischen Verhandlungsmarathons. Und wenn man dann letztlich gar keine Lösung mehr finden kann, einen Konflikt zu beenden, um Völkermord zu beenden, bedarf es eben auch Mittel, die eben auch dazu führen könnten, dass Menschen zu Tode kommen, um eben einfach auch Menschen zu schützen und Leben zu retten.
In Katechismus Nummer 2308 wird den weltlichen Regierungen ausdrücklich das Recht zur Selbstverteidigung zugesprochen. So ein Recht kann aber auch missbraucht werden. Ist das ein Gesprächsthema zwischen Ihnen und den Soldatinnen und Soldaten? Welche Sorgen bringen Soldaten zum Ausdruck?
Das ist auch immer ein Gesprächsthema in den lebenskundigen Unterrichten, wenn es auch um das Selbstverständnis darum geht, die Waffe zu benutzen. Sie werden ja auch eine Waffe ausgebildet. Und deshalb gibt es immer die Frage, wann kann ich das wirklich auch mit einem reinen Gewissen auch tun? Das bedeutet ja auch, letztlich gilt dieses Recht der Notwehr ja nicht nur im großen Kontext von Politik und Weltpolitik, sondern auch im kleinen Kontext. Was ist denn zum Beispiel, ich komme hier aus Berlin, wenn mich hier jemand überfällt und mich schlägt oder bedroht oder wie auch immer. Ich habe das Recht, auch aus Sicht der katholischen Kirche, erstens, dass ich mich da wehren darf und zweitens auch habe ich auch die Pflicht letztlich, andere zu schützen und auch beizustehen. Und auch letztlich geht es auch um mein eigenes Leben. Es geht also auch um das Überlebensrecht meines Einzelnen. Das heißt, was im Kleinen gilt, gilt auch im Großen.
Wenn die Bundesregierung jetzt entscheidet, dass deutsche Truppen zum Beispiel in Afghanistan oder im Irak eingesetzt werden sollen, was ist dann die Aufgabe der Militärseelsorger? Wie begleitet sie die Soldaten bei diesen Einsätzen?
Es sind in allen Einsatzkontingenten der Bundeswehr derzeit Militärseelsorger, die diese Kontingente begleiten. Es sind nicht nur Pfarrer, also Priester, die mitfahren, sondern auch im Kosovo sind es auch Laientheologen. Es gibt also auch Pastoralreferenten in den Streitkräften der Bundeswehr. Ihre Aufgabe ist natürlich, Gottesdienste zu feiern oder Gottesdienste zu ermöglichen, in Gesprächen die Soldaten zu begleiten, Kontakt zu halten, auch durch den Seelsorger in die Heimat, sprich mit den Familien. Und sie glauben gar nicht, wie hoch der Zuspruch ist, den die Militärseelsorger dabei erhalten. Auch nicht nur von christlichen Soldaten, sondern auch, und haben wir durch eine Studie bestätigt bekommen, gerade von Menschen, die auf der Suche sind oder die konfessionsungebunden sind.
Der Katechismus schreibt in Nummer 2313, dass die Kriegsparteien dazu verpflichtet sind, die Zivilbevölkerung, verwundete Soldaten und Kriegsgefangene mit Menschlichkeit zu behandeln. Skandalvideos von Soldaten, die in westlichen Gefängnissen oder auch in den islamisch geprägten Einsatzgebieten Gegner misshandelt und die Religion verspottet haben, haben in den vergangenen Jahren aber leider das Image des Militärs beschädigt. Gehört der würdevolle Umgang mit Frauen, Kindern und Andersgläubigen auch zu Ihrem Ausbildungsprogramm bei der Bundeswehr und Militärseelsorge?
Selbstverständlich. Es geht also auch darum, dass wir dass die Soldaten als Menschen auftreten, die aus einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung kommen. Und dort sind solche Dinge nicht vorgesehen und werden scharf verurteilt und auch bestraft, wenn diese vorkämen. Wir bereiten die Soldaten auch wiederum in Unterrichten vor. Es geht nicht nur um ethische Fragen, sondern auch um Fragen wie interreligiöser Dialog oder interkulturelle Kommunikation etc. Soldaten werden schon vorbereitet, dass sie eben wenigstens im Gespräch darüber wissen, wie sie sich als Bürger der Bundesrepublik Deutschland in solchen Gebieten wie Afghanistan, Irak oder sonst wo auch in einer würdigen Weise auftreten können und müssen.
Tragen Sie als Militärseelsorger im Kriegseinsatz selbst auch Waffen oder ist das verboten?
In der Bundeswehr ist das Tragen der Waffen von Militärseelsorgern nicht vorgesehen. Es gibt dort zum Schutz auch der Militärseelsorger immer auch Soldaten, die den Militärseelsorgern gerade in Afghanistan in sehr gefährlichen Gebieten begleiten und ihn beschützen. Es gibt durchaus in anderen Nationen und deren Militärseelsorgen auch hier und da auch Militärseelsorger, die eine Waffe tragen. Die Bundeswehr und vor allen Dingen die katholische Militärseelsorge sieht das nicht vor und lehnt es ab.
Die Militärseelsorge ist ja keine Erfindung der Neuzeit, denn Priester, die Menschen im Krieg begleiten, gab es immer schon. Allerdings haben oft die Militärseelsorger dann stark Partei für die eigene Nation ergriffen und zum Beispiel Waffen gesegnet. Wie haben sich denn Organisation und Aufbau der Militärseelsorge seit Gründung der Bundesrepublik entwickelt?
Also der Vorwurf, dass Kirche auch in der Vergangenheit angeblich Waffen gesegnet hätte, ist auch ein bisschen Legendenbildung und Vorurteil. Es ist nirgendwo richtig nachgewiesen, wobei ich sagen muss, ich kann es jetzt auch nicht sagen, dass es im Einzelnen auch nicht geschehen sei. Die Militärseelsorge, wenn ich jetzt davon rede, die Militärseelsorge in der Bundeswehr, die es über 50 Jahre in der Form gibt, hat sich natürlich sehr gewandelt. Und zumal auch aus der Vergangenheit hat man gelernt, dass zum Beispiel Militärseelsorger in der Bundeswehr zum Beispiel keine Uniform tragen. Das ist das eine, so ein äußerliches Zeichen. Dass der Militärbischof in der Regel ein Bistum hat, welches er in erster Linie betreut und quasi nebenamtlich die Militärseelsorge betreut als Bischof. Das bedeutet, man will schon eine klare Verbindung haben zur katholischen Kirche in Deutschland und zur Welt, aber man grenzt sich auch in gewisser Weise ab und hat dann auch eine gewisse Unabhängigkeit. Man kann sagen, seit Gründung der Bundeswehr gab es schon eine sehr dramatische Entwicklung, auch für die Streitkräfte, gerade im Hinblick auf die Vergangenheit auch des Zweiten Weltkrieges. Die Bundeswehr hat in den ersten Jahrzehnten im Bündnis quasi im Krieg gestanden, allerdings im Kalten Krieg. Also es gab keinen Auslandseinsatz und letztlich ist auch keine Patrone oder kein Schuss gefallen. Das hat sich dramatisch geändert. Der erste richtige Auslandseinsatz in höherer Größenordnung war zum Beispiel der damalige Einsatz in Somalia. Dann folgten kurze Zeit später die Einsätze auf dem Balkan. Dann folgten andere Einsätze und jetzt letztlich Afghanistan und vielleicht bald in Zukunft in Mali. Die Bundeswehr ist von einem stehenden, Heer von einer Verteidigungsarmee, die sich rein auf das Territorium der Bundesrepublik beschränkte, ist zu einer Einsatzarmee geworden, die weltweit geschickt wird. Das heißt, die Anforderungen an Militärseelsorge sind dementsprechend auch wirklich gewachsen. Das bedeutet zum Beispiel in meinem Bereich Außenfortbildung, dass die Militärseelsorger alle Englisch lernen müssen, um eben in internationalen Verbänden sich verständigen zu können. Sie müssen sich mit Situationen zurechtfinden, wo es um Sterben geht, um Belastungsstörungen geht, wo Soldaten posttraumatische Belastungsstörungen haben, wo sie letztlich belastet sind, die Soldaten und die Seelsorger als erste Ansprechpartner schauen müssen, ob sie zum Psychologen müssen oder nicht. Es gibt also ein weites Spektrum, auch die Betreuung der Familien. Wie gehen Familien mit den Einsätzen der Soldaten um? Wie kann ich als Seelsorger da auch Ansprechpartner sein in der Heimat für die Angehörigen, deren Männer oder Frauen sich im Auslandseinsatz unter gefährlichsten Bedingungen befinden?
Arbeitet die Militärseelsorge auch mit internationalen Einrichtungen zusammen und gibt es einen Austausch international?
Es gibt auf jeden Fall einen Austausch und Konferenzen im Bereich der Militärseelsorgen. Es gibt in jedem westlichen Land, auch was die katholische Kirche betrifft, gibt es Militärseelsorge und da gibt es einen regen Austausch. Welche Einrichtungen Sie jetzt im Einzelnen meinen, wenn Sie jetzt davon ausgehen, auf der Forschungsebene Richtung Friedensethik ist man auch international vernetzt.
Die Militärseelsorge organisiert auch die alljährliche internationale Soldatenwallfahrt nach Lourdes, habe ich im Internet gelesen, und es gibt eine Zusammenarbeit mit Laiengremien.
Ja, traditionell gibt es die internationale Soldatenwallfahrt nach Lourdes, auch schon über mehrere Jahrzehnte hinaus. Dort sind Soldaten eingeladen, an diesen Ort miteinander zu beten, Gottesdienst zu feiern, Gemeinschaft zu erleben, vor allen Dingen auch mit Soldaten verschiedenster Nationen. Genauso wie in anderen Bistümern, wo es einen Diözesanrat gibt, gibt es auch in der Militärseelsorge den sogenannten Katholikenrat, der den Bischof berät über die Pastoral und über die Dinge, die wichtig sind für die Militärseelsorge. So ist auch sind auch Delegierte des Katholikenrates auch im Gremium des Zentralrates der Katholiken in Deutschland vertreten.
Auf Ihrer Internetseite kann man sich dann auch weiter über die Ausbildungs- und Fortbildungsangebote der Militärseelsorge informieren. Sie arbeiten auch mit dem Theologie im Fernkursstudium zusammen an der Domschule in Würzburg. Inwiefern besteht da eine Kooperation?
Die Kooperation in Würzburg beinhaltet die Ausbildung der Pfarrhelfer. Das heißt, alle Pfarrhelfer müssen diesen Domkurs, diesen Fernkurs in Würzburg durchlaufen. Selbstverständlich sind die Seelsorger, sprich Priester und Pastoralreferenten, von Hause aus müssen sie Diplom-Theologen sein und müssen diesen Kurs natürlich nicht besuchen. Und diese Kooperation zwischen der Fernuni oder beziehungsweise der Domschule in Würzburg beinhaltet eben, dass die Pfarrhelfer sozusagen, die Pfarrassistenten, die im Büro des Militärseelsorgers sitzen vor Ort, die koordinieren, die oftmals den ersten Kontakt haben mit Soldaten, wenn der Pfarrer unterwegs ist, dass eben diese Menschen, Männer und Frauen, in einer vernünftigen Weise auch Auskunft geben können über ihren Glauben und das eine oder andere auch, wenn der Pfarrer zum Beispiel monatelang im Einsatz befindet, auch unter Umständen einen anleiten können. Und dazu bedarf es auch eines theologischen Grundwissens.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen für das Gespräch, Herr Bitter. Die Hörerinnen und Hörer können die Homepage besuchen der Militärseelsorge. Wir stellen Ihnen den genauen Kontakt dann ins Infofeld zu dieser Sendung. Natürlich gibt es von dieser Sendung auch wieder kostenlos für Sie, liebe Hörer, eine CD. Diese können Sie beim CD-Dienst von Radio Horeb in Immenstadt bestellen. Die Telefonnummer ist 08323 96 75 120. Wenn Sie uns aus Österreich, aus der Schweiz oder aus Südtirol anrufen, dann ist die Telefonnummer 0049 8323 96 75 120. Weitere Informationen über unser Programm finden Sie auf www.horeb.org. Das ist die Homepage von Radio Horeb. Die Stellen des Katechismus, die wir heute besprochen haben, die finden Sie dann auch wieder im Infofeld zu dieser Sendung. Es waren dies die Abschnitte 2302 bis 2317. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal in der Katechismus-Sendung bei Radio Horeb mit dabei sind. Ihnen, Herr Bitter, wünsche ich jetzt für Ihre wertvolle Arbeit bei der Bundeswehrseelsorge alles Gute. Auf Wiederhören.
Ja, auf Wiederhören. Dankeschön, Frau Bargeld.
Mit dem weiteren Programm von Radio Horeb wünsche ich Ihnen jetzt viel Freude.